Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Wie immer zu Beginn, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Den gesamten Disclaimer findest du in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und alle Underlines, die wir hier besprechen, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind wir selbst beteiligt, zumindest über den MSCI werden vielleicht auch direkt. Das werden wir dann auf jeden Fall dazu sagen, wenn es direkt ist. Dominik, und damit freue ich mich, dass wir hier zum zweiten Mal am heutigen Tag ein Video aufnehmen.
Genau.
Am ersten Video war ich relativ unbeteiligt. Du hast eine Koryphäe interviewen dürfen. Erzähl einmal.
Ja, Professor Dr. Max Otte war bei mir im Podcast. Bin ganz happy. War ein wundervolles Interview, wirklich toll. Ich habe mir viel vorgenommen, viele Fragen aufgeschrieben. Also bin mit einem ganzen Block, Zettel, Stapel da gesessen und habe in Wahrheit keine einzige Frage vom Stapel genommen, weil ich, ja, wir waren so tief in dem Gespräch drin, dass sich das alles selbst ergeben hat und ich hätte auch 4 Stunden weitermachen können und mir wären die Fragen nicht ausgegangen. Also es war ein wirklich tolles Gespräch, ich schätze ihn sehr, seine Expertise, seine Ansicht. Er findet halt derzeit weniger Platz in den Mainstream-Medien. Also das war früher ganz anders, als es heute ist. Aber umso mehr freue ich mich, wenn er bei mir im Podcast ist, auch wenn ich jetzt nicht so die maximale Reichweite habe. Aber für mich eine super Chance, ein tolles Gespräch und ja, wir dürfen es wahrscheinlich wieder mal machen.
Sehr gut. Und es wird demnächst herauskommen. Also einfach den Kanal von Dominik am besten abonnieren. Dann wird das auf jeden Fall etwas werden. Cool. Wir haben aber auch ein paar Themen heute.
Richtig, wie immer.
Es gab eine 500 Milliarden Ansage und es gab eine, ich weiß jetzt gar nicht welche zuerst, aber eine 800 Milliarden Ansage. Das heißt Europa beziehungsweise Deutschland 500, Europa 800 Milliarden investiert massiv in Rüstung beziehungsweise in Infrastruktur. Deine Meinung dazu?
Ja, also da würde ich jetzt den Ball gerne mal zurückspielen und das von deiner Ansicht als erstes gerne mal hören. Und
zwar, bevor ich dich ausreden lasse, ich suche einen neuen Podcast-Partner hier, ja. Nein, Spaß.
Also im Prinzip geht es halt wirklich darum, jetzt wenn wir die deutsche Sicht hernehmen, jetzt waren ja die Wahlen und es wird dann schwarz-rot werden, große Koalition. Zumindest schaut es dann aus. Und man kann dieses 500-Milliarden-Paket in einer neuen großen Koalition nicht mehr umsetzen, weil man eben diese Sperrminorität hat auf der anderen Seite, die das blockieren wird. Das heißt, man muss es jetzt, bevor man diese neue Koalition hat, noch in der alten durchsetzen. Das heißt, sie müssen das, im März muss es jetzt noch umsetzen, bevor es in die neue Regierungsbildung geht. Und alleine das, also er hat im Wahlkampf hat er immer betont, wir haben 100 Milliarden Einnahmen, 1 Billion, damit müssen wir auskommen. Und jetzt kommt das nächste Sonderbudget mit einer halben Billion, mit 500 Milliarden. Das ist ja nicht nix. Thomas, ganz ehrlich, wie schätzt du das an? Weil das sind Schulden. Ich weiß nicht, wer das noch schultern soll.
Ja, natürlich. Also ich meine, das eine ist, um das mal vorwegzunehmen, solange es sich innerhalb des Verfassungsbogens befindet, man kann das natürlich kritisch sehen, man kann natürlich sagen, ja, es ist eine neue Regierung gewählt. Ich finde es moralisch fragwürdig, definitiv. Ja. Aber solange es sich im Verfassungsbogen aufhält, ja.
Ja, die müssen wir ändern, die Verfassung, in ein paar Dingen.
Die müssen wir ändern, ja, aber so wie sie ist, ist sie nun mal und dann darf man sich darüber, glaube ich, nicht aufregen. Also solange das verfassungstechnisch passt, ist es okay. Es ist auf dieser Instanz okay, sagen wir so. Ja. Es ist natürlich nicht moralisch okay, meiner Meinung nach. Und vor allem, wenn ich im Wahlkampf das nicht sage und auch, ich glaube, ich bin da nicht so in der deutschen Politik drin, vielleicht kannst du mir aushelfen. Er hat ja auch gegen Sonder, die alte Regierung wollte ja auch ein Sondervermögen für irgendwas, da hat er ja gegengestimmt, glaube ich. Ja. Ne? Ja, also wenn ich das richtig habe. Also das ist dann natürlich schon extremst grenzwertig, was das Moralische betrifft und will ich von so einem Menschen, der so eine Moral an den Tag legt, geführt werden, definitiv nicht.
Ja, vor allem, ich finde es halt wirklich Betrug am Wähler, wenn man während dem Wahlkampf, was ich meine, das kennen wir ja sowieso, ja, das Wahlversprechen gebrochen werden, aber es ist noch nicht mal die neue Regierung, er ist noch nicht mal im Amt, er ist noch nicht mal Kanzler und er fällt jetzt schon um eines der wichtigsten Themen um.
Ja.
Das ist halt, du kommst ja nur mehr verarscht vor in der Politik.
Oder? Das ist so, absolut. Also da bin ich voll bei dir. Das ist definitiv so. Und deswegen sage ich ja immer, wir brauchen wieder einen Charakter da vorne. Ja? Ja. Also jemanden, der wirklich das tut, was er steht und nicht einen Populisten. Oder nicht einen, der genau das, was ihm jetzt am besten in den Kram passt. Und das ist das große Problem. Wir haben überall nur noch Populisten. Das ist die Zeit der Populisten, egal wo wir hinschauen. Autokraten, oder Populisten oder beides in Personalunion. Ja. Und das ist für mich das Erschreckende, dass du niemanden mehr hast, den du glauben kannst, niemanden mehr hast, der vor der Wahl das sagt und nach der Wahl dazu steht. Ja. Ja, und das ist das, wo sich die Politiker selbst in die Krise schießen. Und wir haben in einer der letzten Folge habe ich die provokante These aufgestellt, dass noch mehrere Politiker mit einer Kugel im Kopf aufwachen werden oder nicht mehr aufwachen werden, besser gesagt. Ja. Und ich stehe nach wie vor dazu, weil die Menschheit wird sich das oder viele Menschen werden sich das einfach nicht mehr gefallen lassen und werden sich da einfach gravierend dagegen sträuben. Und das ist natürlich was nicht geht. Ja? Also ich verstehe auch nicht, wie sich da solche Menschen in den Spiegel schauen können. Aber vielleicht will ich ja deswegen schon dreimal nicht Politiker werden.
Ja. Ja. Na, also es ist definitiv so. Der Mittelstand ist halt der Bereich der Gesellschaft, auf das Drücken jetzt wieder ausgetragen wird, weil die Schulden muss halt der breite Mittelstand schultern und lasten. Und wer mich länger kennt oder wer sich da schon länger mit meinen Thesen beschäftigt, der weiß, dass ich vor vielen Jahren, vor 2, 3 Jahren, nach Corona schon gesagt habe, das nächste Schuldenpaket kommt. Wir wissen nur nicht, was der Auslöser sein wird. Und jetzt haben wir es sogar auf europäischer Ebene. Also Madame von der Leyen hat ja jetzt beschlossen, dass man auf europäischer Ebene 800 Milliarden ausrollt für Rüstung, nachdem sich die USA da irgendwie scheint zurückzuziehen, ein bisschen aus dem NATO-Bündnis auch und generell von der westlichen Gesellschaft, aus dem westlichen Pakt. Jetzt haben wir halt da das nächste mit 800 Milliarden. 200 soll die Union übernehmen und 600 soll auf die Länder verteilt werden. Aber es sind halt wirklich Summen, die sind halt schon.
Für mich ist die Frage, worin werden diese Summen jetzt investiert und wie sehr profitiert die europäischen Unternehmen davon? Ja, das ist für mich schon die große Frage, weil ich sehe das gar nicht so kritisch, dass ich jetzt Unsummen in die Hand nehme. Die Frage ist nur, wofür nehme ich sie in die Hand?
Sowieso.
Ja.
Sind sie konsumtiv oder sind sie investiv? Das ist einmal die erste Frage.
Genau. Ja, und was ist das langfristige Ziel dieser Investitionen? Ne? Wenn ich jetzt Europa militärisch stärken muss, ist jetzt nicht unbedingt was ich sage, investiere ich gern rein, aber es wird uns momentan halt nichts anderes überbleiben. Wenn der Amerikaner den Schutz wegnimmt, brauchen wir zumindest ein bisschen an Schutz. Ja. Das verstehe ich schon alles und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und wenn jetzt die 500 Milliarden aus Deutschland in Infrastruktur fließen, was dort dringend notwendig ist, dann ist das ja auch vollkommen okay. Ja. Deutsche Bahn zum Beispiel oder diverse, ja, diverse Brücken und so weiter, das sind wir ja noch eher in Österreich gesegnet, sage ich jetzt mal. Aber ich habe es mir jetzt gerade aufgerufen und das ist halt schon auch ein Unterschied. Wir haben in Deutschland im Vergleich zum, die Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt liegt in Deutschland bei 45%.
Und damit kommt drauf an, was man da reinrechnet.
Naja, aber ich nehme mal an.
Das Sondervermögen nicht drinnen zum Beispiel. Und das ist ja nichts anderes als andere Schuldenpakete.
Okay, ich werde versuchen, das jetzt mit ChatGPT zu kalkulieren.
Okay.
Aber ich finde das trotzdem nicht erschreckend. Also ich weiß jetzt nicht, was die Sonderbudget haben. Wie heißt das? Sondervermögen. Das Sondervermögen finde ich einen super Ausdruck.
Ja, ich habe letztens gescherzt in einer Gruppe, da habe ich geschrieben, Schulden als Sondervermögen umzutaufen ist genauso, als würde man Drogen umbenennen in Gemüse. Und das ist halt für mich ziemlich treffend, weil das hat eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ja, das war ein super Zitat. Ja. Das ist so eine Vermögen zu sehen. Ja, natürlich. Aber ich schaue für mich trotzdem, ich glaube, dass Verschuldung gut ist, wenn ich mir daraus dann für die Zukunft wesentlich mehr erwarten kann.
Richtig.
Ja. Das ist der Knackpunkt. Also das ist definitiv etwas, was wir nehmen.
Ja, ich sag halt, die Rakete wird abgefeuert und verpufft in der Luft.
Okay, wir hätten dann 56,9% laut ChatGPT wären es dann. Aber selbst damit wäre Deutschland im EU-Vergleich Griechenland 163, Italien 112, Frankreich 110, Spanien 112, absolut. Österreich 81, also dann wären wir so in der Kategorie, na, noch weit unter Österreich. Ja.
Stimmt schon.
Also so dramatisch ist es auch nicht.
Aber besser wird es halt auch nicht.
Wenn man es falsch investiert, nicht. Wenn man es richtig investiert, schon. Ja, genau. Definitiv.
Nein, es wird halt immer so sein, man sagt halt jetzt wie bei den anderen Schuldenpaketen, jetzt sind wir in der Krise. Und wenn wir das dann überwunden haben, dann müssen wir den Rotstift ansetzen. Das habe ich immer gehört, jedes Mal. Das war bei den Corona-Investitionen so. Nur jetzt werden die Schuldenpakete aufgerufen, Sondervermögen, wenn man es so nennen will, werden etabliert. Und in 2 Jahren denkt keiner mehr drüber. Dann kommen die nächsten Pakete, weil es gibt immer, wir leben da im permanenten Alarmismus. Es ist immer irgendeine Krise und überall fehlt Geld. Und mir fehlt da irgendwie der Glaube, dass wir da irgendwann noch ich weiß eigentlich in Wahrheit, weil man es eigentlich auch berechnen kann, dass man da nicht mehr rauskommt.
Du kommst nicht mehr raus. Also da braucht man nicht reden. USA übrigens 124%.
Ja,
genau. Also du kommst da nicht mehr raus. Und die Frage ist halt, und das, ich bin jetzt da wirklich nicht eingelesen in das Thema, aber es gibt ja auch Ökonomen, die sagen, du musst doch gar nicht rauskommen. Das Einzige, was nicht verloren gehen darf, ist das Vertrauen ins Geld. Und das werfe ich halt vielen vor, dass sie da jetzt genau den Finger in die Wunde legen. ja, aus diversen Spektren, ohne eine Idee zu haben, was danach kommt, ja. Weil natürlich kann ich jetzt fordern, dass das alles über den Haufen geworfen wird und dass man komplett bei Null anfängt. Aber was heißt jetzt komplett bei Null anfangen? Ja. Und ich sehe da bei keiner dieser Gruppierungen, egal aus welchem politischen Sektor sie kommen, irgendeine Idee dahinter, was bei Null anfangen heißt. Ja. Außer, dass ich dann an der Macht bin. Ja, das ist bei Null anfangen wahrscheinlich. Und das sehe ich halt nicht. Deswegen, ich würde, normalerweise müssten wir jetzt so viel wie möglich tun, damit das Vertrauen ins Geld da bleibt, um halt einfach so weitermachen zu können und den Wohlstand erhalten zu können.
Ja, aber genau das stelle ich halt in Frage, weil ich halt genau sage, mit diesen Paketen, die wir da beschließen, disruptiert man eben genau das Vertrauen zunehmend in die Währung, weil sie intrinsisch inflationär wirkt, weil sie eben auch nachfragewirksam wird in der Realwirtschaft, weil sie eben nicht nur Zentralbankgeld ist, sondern wirklich in die Wirtschaft kommt. Somit wirkt es auch auf die Preise direkt und das Schlimmste, was wir halt jemals gemacht haben, ist diese Büchse der Pandora zu öffnen mit der direkten Staatsfinanzierung, zum Beispiel in Italien, wo wir gesagt haben, wir investieren oder die EZB kauft Staatsanleihen der Italiener ohne Boden, ohne Begrenzung auf. Und das für mich bedeutet einfach, der Staat kann sich verschulden ohne irgendwas. Also er kann jetzt 800.000 Spitäler bauen in Italien. Und der muss nichts zahlen dafür. Und das ist halt Finanzierung aus der Druckerpresse, direkte Staatsfinanzierung, ja, die eigentlich im EU-Vertrag verboten ist. Die hebelt man natürlich alle aus, genauso wie die Maastricht-Kriterien, auf das wird ja schon lange alles geschissen. Ne?
Ja.
Und man hebelt alle Sachen aus, schreibt sich neue Gesetze, dass man das irgendwie noch in einen Rahmen bringen kann, verändert die Grundgesetze in Deutschland, um da wieder die Schulden. Irgendwann hat das ein Ende.
Und bin ich
der Mittelstand ist der es büßt. Milton Friedman hat schon gesagt, Inflation ist eine regressive Steuer, sie wirkt auf die untere Mittelschicht am stärksten und deshalb, da schließt sich der Kreis, wo wir dann wieder d'accord sind oder wo wir generell sagen, da sehen wir es hingehen, dass das zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt und damit meiner Ansicht nach eben auch zu Vertrauensverlust in die Währung.
Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Das wird irgendwann kommen. Die Frage ist nur, welches Konzept und wir sind ja wieder d'accord in 100, in 95% aller Punkte. Ich sage nur, was ist das Konzept danach? Ja,
und das gibt es ja nicht.
Das gibt es
nicht. Gibt's nicht.
Und solange es das nicht gibt, ich kann ja nicht sagen, ich ändere jetzt mein Geschäftsmodell, aber ich weiß noch nicht, wie das neue Geschäftsmodell ausschauen wird. Das kann machen. Ja. Ja. Also das kann kein Unternehmen machen. Und das ist das, was ich kritisiere. Weil ich muss mir jetzt zunächst einmal Gedanken machen, okay, wir haben einen Status quo. Es geht ja fast allen Ländern so. Also es gibt ja kaum ein Land, schau da Japan an, da braucht man, glaube ich, nicht weiter darüber diskutieren, ja, wo wir über den Nikkei-Chart uns auch dann anschauen können, kurz mal. Ja. Aber das ist halt das, dass keine Ökonomen, ich meine, es wird schon in der Schublade Dinge geben, aber es ist zumindest nicht massenmedienwirksam.
Genau, das große Problem ist nämlich, dass wir in der Eurozone eine Fehlkonstruktion haben über den monetären Bereich. Wir haben eine Geldpolitik, aber x Fiskalpolitiken. Ja. Und das kannst du nicht über so einen Wirtschaftsraum drüber stülpen, wo dann jeder Staat für sich selber noch entscheiden, wie mache ich es fiskalisch. Ja. Die Italiener lassen sich direkt von der EZB finanzieren und die Deutschen überweisen über die Tagezahlen alles nach Italien. Ich meine, das ist ja komplett idiotisch. Ja. Und das kann so nicht funktionieren. Das heißt, du brauchst entweder eine gemeinsame Geld- und Fiskalpolitik, wo du alles drüber stülpst, was keiner machen will natürlich, weil sie sagen, sie möchten dann die einzelnen Staaten, sie möchten halt ihre Staatshoheit schon noch behalten. Und somit ist das halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Und
richtig.
Ja, ich mag Schengen, mag ich gern. Freihandel ist in Ordnung. Aber ich mag dann nicht, dass irgendwo in Brüssel entschieden wird, wie es bei mir die Fiskalpolitik betrieben wird. Ne? Also man muss sich dann irgendwann entscheiden, mache ich das eine oder mache ich das andere. Und wenn man sich nicht auf eine einheitliche Geld- und Fiskalpolitik einigen kann, dann muss man sagen, Nationalstaaten zurück, eigene Währungen fertig. Ganz ehrlich. Und das tut extrem weh, weil das zerstört den ganzen Euroraum. Und da hast du dann einmal 30 Jahre Wiederaufbau.
Also ich hätte kein Problem, wenn diese Kompetenzen nach Brüssel gehen würden, wenn dort die besten Köpfe sitzen und nicht der politische Sud.
Genau.
Das ist halt der Unterschied. Aber
ja. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die richtigen Leute das machen.
Ja.
Aber so wie es derzeit ausschaut, kann ich dem einfach nicht vertrauen.
Natürlich nicht, ja, das ist logisch. Ja. Ja. Wir werden kein grüner Zweig finden. Ich werde mich in einer guten Stunde hinsetzen und ein Konzept erstellen. Und dann
rufst du mich an und dann...
Dann übernehmen wir die Weltherrschaft, wir zwei. Der Weltherrschaft.
Pinky und Brain.
Ja, wir sind übrigens nicht ganz zufrieden mit unserem Namen. Also wenn ihr Namensideen habt, gerne her damit.
Ja, ich würde gerne mehr Bier einbauen im Podcast, aber da scheiden sich die Geister, ob das gescheit ist. Na, also wir suchen einen neuen Namen für den Podcast und wir sind gerade am Überlegen.
Wir schreiben noch einen Gewinn aus für die beste Idee, auf jeden Fall, genau. Ja, gehen wir von einem Sondervermögen zum anderen Vermögen, nämlich zu Bitcoin. Du hast ja letztes Mal in der letzten Podcast-Folge sehr, sehr schön die ganze Geschichte von Strategy und Michael Saylor aufgedröselt. ja, jetzt ist der Bitcoin-Kurs abgestürzt, ist noch nicht zurückgekommen, obwohl ich, glaube ich, das Weiße Haus sehr darum bemüht hätte, dass der wieder über 92.000 geht. Ist nicht gelungen, wir sind wieder an den 92.000 abgeprallt. Was ist deine kurzfristige Geschichte oder Sichtweise auf Bitcoin so bis Jahresende und was würdest du sagen die nächsten 10 Jahre?
Ich tue mir wirklich schwer. Ich habe es ja wirklich gut erwischt, wie immer lange über das 92.000er Level diskutiert wird zwar. Wir haben es auch wirklich perfekt getimed. Ich bin ja auch short gewesen und habe das alles super mitgenommen. War da super auch abgehatcht, Depot super stabil gehalten, alles andere verkauft. Also wirklich perfekt getimed. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil er die 72 nicht gerissen hat. Die hätte ich eigentlich schon erwartet. 72.000, 74.000. Und ich glaube, im Tief waren wir bei 79. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Downside erwartet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir sind dann eben wieder zurückgegangen, Richtung 92, und haben das Level aber nicht überwinden können, wie du sagst, bouncen jetzt wieder nach unten. Jetzt hat Donald Trump auch diese strategische Kryptoreserve quasi ins Leben gerufen, hat das unterzeichnet per Dekret. Aber, und das hat der Markt wieder abverkauft, eigentlich sollte es ja bullisch sein, haben alle gesagt, ne? Aber jetzt hat er eben gesagt, es wird nur das, was konfisziert wurde, wird dort reingelegt, also wird dann nicht aktiv am Markt eingekauft. Das ist natürlich wieder ein gravierender Unterschied. Aber generell ist am Kryptomarkt derzeit das los, was auf den klassischen Märkten auch los ist, nur mit dem Faktor 10 ungefähr. Ja. Es geht rauf, runter. Ja. Also das ist kein Bärenmarkt, kein Bullenmarkt, das ist ein Kangaroo-Markt. Habe ich letztens einen Meme gesehen.
Ist gut. Ja.
Der Markt ist extrem sprunghaft und das muss man halt auch einmal überleben, ohne dass man im 20-Minuten-Takt ausgestoppt wird.
Absolut, ja. Danke. Ja, wirklich sehr lieb von dir. Ich habe mal zufälligerweise bei Bitcoin, hast du schon in der Vorbereitung ihren Blödsinn gesagt, habe ich mal dazu geschrieben, halt die Goschen. Ja, also für die deutschen Zuhörer, halt dein Maul. Ja. Und jetzt fängt er wieder an. Ja, ich bin dieses Mal nach 20 Minuten in einer Aktie wieder ausgestoppt worden. Ich arbeite also mit sehr eigenen Stops, wohlgemerkt. Und,
was ja auch intelligent ist.
Wenn der Herr Zörer vermisst wird nach diesem Podcast, dann braucht es ihm nicht suchen. Nein, Spaß beiseite. Ja, aber du hast das definitiv wirklich gut gesagt. Es ist bei Bitcoin auch für mich sieht sehr nach einer, wir haben es auch besprochen, nach einer Distributionsphase da oben aus, dass halt viele gesagt haben, roundabout 100.000, nehme ich mal was vom Tisch. Jetzt ist für mich die Frage, wie weit runter gehen wir, und ich sehe das schon, 72.000, das Level sehe ich schon halten, und ich sehe auch jetzt nicht so die ganz schnelle Rückkehr nach oben. Langfristig glaube ich aber schon, dass es weiter nach oben gehen wird.
Ja, also sehe ich, denke ich auch so. Also wir haben ja wieder, es wird immer von der Mass Adoption geredet, also von der Massenadoption, und man sieht ja, dass es überall an Fahrt aufnimmt. BlackRock kauft ein ohne Ende und Staat kaufen ein, und ich glaube Ungarn überlegt oder Tschechien oder wer auch immer. Also es geht ja wirklich die ganze Zeit weiter. Eins vielleicht noch zur strategischen Reserve. Ich bin halt kein Freund davon, dass man da so Sachen reinnimmt wie XRP oder Cardano.
Sinnbefreit.
Das ist komplett idiotisch. Ja. Wenn, dann darf das nur Bitcoin sein. Von mir aus noch Ethereum, aber ich würde das eigentlich nur bei Bitcoin belassen. Alles andere ist wirklich, wie du sagst, meiner Ansicht nach sinnbefreit. Und weil du vorher noch gefragt hast, wo ich ihn langfristig sehe, also ich sehe ihn auch langfristig weit, weit oben. Also ich denke, dass wir die Millionen knacken, alles Mögliche, ne? Welchen Zeitraum ist die Frage. Aber ich denke, dass der Weg so volatil, wie er früher immer war, aber jetzt auch volatil weitergeht, aber langfristig nach oben.
Ja. Denke ich auch, und für die strategische Reserve, ich finde ja auch das, was das Weiße Haus bis jetzt da rausgebracht hat, also David Sacks ist ja nicht der Krypto-Zar, sondern der Krypto-Hausmeister für mich, weil das, was der bis jetzt gemacht hat, ja, das ist so, das mache ich nebenbei bei einem Kaffee wahrscheinlich auch, ja. Das wird auch seine Schwerpunkt, ja, also der hat ja genug zu tun, also ja, für mich frage ich, und ich glaube halt, dass solange, wir sehen halt sehr volatil momentan, weil politische Börse gerade ein bisschen, aber ich denke auch, dass das langfristig sich nach oben entwickeln wird, es sei denn, es passiert irgendwas. Ja.
Aber eine Frage hätte ich da noch an dich, eine spannende, das habe ich nämlich letztens gelesen, die Theorie, bin ich gespannt, wie du darauf reagierst. Und zwar diese strategische Bitcoin-Reserve, die die USA jetzt aufbaut, ne? Wo man sagt, okay, Donald Trump, und das ist eigentlich bullish, und jetzt gibt es die Adaption von den USA, und jetzt müssen eigentlich alle den USA folgen, weil sonst rennt die USA komplett davon mit der Bitcoin-Reserve und alle bleiben hinten nach. Das heißt, das erzeugt Druck auf den Markt, das heißt, Bitcoin wird steigen, etc. So die gängige Theorie. Und jetzt die These dazu, dass Trump hier extrem opportunistisch agiert, und zwar diese Reserve ins Leben ruft und dann, wenn sie groß genug ist, einfach verkauft, Schulden damit auszahlt und sagt, ja, scheiß auf Bitcoin quasi. Aber die Staatsschulden sind getilgt, jetzt übertrieben gesagt. Und dass er das wirklich nur aus reinem Opportunismus macht und auf das Asset gar nichts haltet.
Ja, das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube nicht, dass da Donald Trump irgendeinen Plan hat und irgendeine Strategie. Nein, glaube ich nicht.
Er zieht sich auch nicht selbst an. Und
also er kann schon sein, dass er das genauso macht wie du, nur das hat er jetzt wahrscheinlich noch nicht vor. Ja, irgendwann wird er mit dem falschen Fuß aufstehen und wird es vielleicht machen. Wobei ich glaube, dass das für die Staatsschulden lächerlich ist.
Das ist ein lächerlicher Betrag. Da müsste Bitcoin schon wirklich stark steigen.
Ja, selbst auf einer Million ist das lächerlich noch. Also das ist, also Bitcoin wird nie irgendwie, ich finde die Diskussion komplett sinnbefreit, weil Bitcoin, ja, da müsste es auf 100 Millionen steigen und dann müsste es ein paar tausend Coins haben, dass das in irgendeiner, das komplett sinnbefreite Diskussion. Und dann ist halt die Frage, wie viel das, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber wie viel der Bundesstaat überhaupt beschlagnahmt und ob nicht die USA und ob nicht die einzelnen Bundesstaaten viel mehr beschlagnahmen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so viel
ist. Das könnte ich ja dann einziehen. Ne?
Von den Bundesstaaten?
Ja, sicher.
Das glaube ich nicht, dass sich die das wegnehmen lassen. Wenn die örtliche Polizei dort irgendwas macht, dann wirst du das nicht beschlagnahmen können als Bund.
Kann man es nicht?
Nein, das weiß ich nicht. Da spiele ich jetzt sehr weit raus. Vielleicht kann man es auch.
Aber ja, da würde ich halt dann die New York Fed wird dann zu Atlanta Fed sagen. Ja, das weiß ich, keine Ahnung.
Keine Ahnung, ja, das wissen wir nicht. Also das ist halt, ja, wie gesagt. Aber bin ich bei dir, ja, definitiv. Genau. Dann Nvidia, hast du ja ins Spiel gebracht.
Nvidia.
Du bist Nvidia noch short? Bist du noch short?
Ich bin doch immer short, ja.
Dann hoffe ich, dass die steigen. So. Dass das auch mal gesagt
ist. Ich bin noch immer short Nvidia. Ich glaube, so wie schon im Dezember prophezeit, dass die ersten Quartalszahlen am 26. Februar, glaube ich, war es, dass die der Kickoff-Event sind für den Umbruch in den Märkten, in den Indizes, Nasdaq, S&P, aber auch bei den Tech-Unternehmen. Und wir sehen die Mag7 komplett underperformen year to date, im Gegensatz zum kompletten Rest. Viel Exposure geht nach China. China-Aktien steigen extrem an. Zumindest die Tech-Aktien, die, ich weiß gar nicht, Magnificent 10 heißt das nicht, irgendwas mit Super 10 oder so.
Mhm.
Ich denke, die Luft ist komplett raus und ich glaube, also die haben so signifikante Chartmarken verletzt, aber da bist du der Spezialist. Meiner Ansicht nach gehen wir jetzt in einen strukturellen Bärenmarkt über.
Ja, das kann durchaus sein. Wir haben keine neuen Hochs mehr gesehen seit Januar oder seit Anfang dieses Jahres. Ich glaube, am 6. Januar war das hoch, ja, auf Fluskursbasis. Seither haben wir tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Sehe ich also wie du, wir haben den EMA 200 verletzt, also er ist verletzt, durchbrochen nach unten.
Wochenschlusskurs, ja.
Wochenschlusskurs ebenfalls, ja. Wir sind jetzt da in einer Phase für mich, wo ich sage, bis 100 geht's mal runter.
Ja.
Bei 100 sehe ich so schon ein sehr, sehr starkes Unterstützungsniveau. Also bei 100 würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass da allzu schnell runtergeht, es sei denn, es kommt ein Katalysatoreignis.
Also ich sehe 100 auch als signifikantes Level für mich, aber nur ein erster Bounce, der von mir aus 15% in die andere Richtung geht wieder. Aber meiner Meinung nach verkaufen wir dann wieder ab.
Möglich, ja. Also das, aber ich glaube nicht, also unter 100, glaube ich, braucht es ein Katalysatoreignis. Also dass wirklich wie irgendwas nochmal die Earnings komplett schief gehen, wobei ich das nicht vorstellen kann, weil dann wären die Prognosen nicht so gut gewesen, beziehungsweise das Damoklesschwert, das über Nvidia hängt, ist so ein bisschen die China-Exporte. Ja. Ja, da haben sie jetzt drei Leute festgenommen. Ja, die Bauernopfer sind irgendwie vor Gericht gestellt worden oder so in Malaysia. Aber Malaysia ist schon am Rückrudern. Also es wird vielleicht nicht ganz Singapur. So leicht für China. Nein, Malaysia. Singapur liefert das meiste nach Malaysia. Ja.
Ach so.
Malaysia. Weil in Singapur gibt es ja nur ganz wenig Data Centers. Ja. In Malaysia gibt es und das Gerücht ist, oder das, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob es tatsächlich so ist, ist ja, dass sie die, weil Nvidia kontrolliert ja, wo in welchen Racks die eingebaut werden, dass sie die kurz in Malaysia einbauen und dann sofort wieder abbauen, als es nach China geht und der malaysische Premierminister oder wie was auch immer das Bondau zu diesem Amt ist in Malaysia, hat da schon Unterstützung zugesagt, dass das zukünftig nicht mehr gehen wird. Das heißt, das wird ein Umsatzeinbruch für Nvidia definitiv sein, weil der Asia- und Pacific-Markt ist ja der zweitgrößte nach Amerika für Nvidia. Also da würde ich sagen, okay, das könnte ein Katalysator-Event sein, aber wenn sowas nicht kommt, sehe ich es jetzt nicht so schnell unter die 100 gehen.
Ja. Wir werden es sehen. Ich denke, dass sowas viel Eigendynamik bekommen kann, weil wir auch sehr überhebelt sind in den Märkten. Es ist sehr viel Leverage drinnen.
Ja.
Und dieser Leverage wird ausgespült. Und wenn sowas ausgespült wird, dann kommen die ersten Margin Calls. Es wird dann irgendwann zu einer self-fulfilling prophecy, zu einer Downwärtsspirale.
Ja, du kannst trotzdem nicht immer recht haben. Punkt jetzt.
Ich habe aber immer recht. Das ist halt das Schöne. Also ich habe ja gesagt, ich bin im ersten Quartal fertig mit meinen kompletten Jahresprognosen und dann schauen wir.
Wir schauen dann, ob es am Ende des Jahres auch noch stimmt.
Dann konzentrieren wir uns das restliche Jahr um deine auf deine.
Ist das Wahnsinn, oh mein Gott, das ist mir schlecht. Kommen wir zum leider noch nicht letzten Thema dieses Podcasts. Da bist du der Experte, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. DXY
ja.
Ist der Dollar. Kannst du dazu, oder was ist deine Meinung dazu? Ich habe schon auch eine Meinung dazu.
Ja, ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht viel sagen. Wir sind halt auch volatil, möchte ich mal sagen.
Was war der Katalysator für den jetzt doch starken Abverkauf?
Naja, erstens mal diese sprunghaften Geschichten von Zöllen, nicht Zöllen, Zöllen, nicht Zöllen.
Ja, aber das haben wir da oben auch schon gehabt, ne?
Ja, aber da ist halt die letzten Tage jetzt wirklich, die Leute wissen halt wirklich nicht mehr, was sie glauben sollen, was jetzt ein zusätzliches Triggereignis ist bei professionellen Kapitalmanagern. Die müssen sich ja eine Meinung zutrauen. Ob die jetzt bearish ist oder bullish, ist jetzt einmal sekundär. Aber sie müssen sich eine Richtung zutrauen. Und wenn du jetzt alle im Tagestag deine Richtung wechseln musst, dann sagst du halt, okay, ich verkaufe den Scheiß und ich bin außerhalb der Märkte und ich warte, bis ich wieder in den Richtung erkennen kann. Und das machen jetzt eben viele. Weil viele sagen, ich kann das einfach gar nicht mehr deuten. Weil um 23 Uhr haben wir Zölle und um 1 Uhr in der Früh haben wir keine mehr. Und das ist halt das eine Ereignis. Ein großes Ereignis haben wir halt auch gehabt mit den großen Schuldenaufnahmen in Europa, die Pakete, die da beschlossen worden sind. Die Renditen der Staatsanleihen sind durch die Decke gegangen dadurch. Also deutsche Bundesanleihen, genauso aber wie die Treasuries in den USA, steigen stark an. Was natürlich dann wieder ein Problem für die Refinanzierung, für das Prolongieren von alten Schulden macht. Das läuft ein Drittel der kompletten Staatsschulden in den USA, läuft aus jetzt im ersten Quartal oder ist am Auslaufen. Und die müssen jetzt halt zu höheren Sätzen refinanziert werden. 4,85% in den 10-jährigen Treasuries. Das sind Schulden, die zu 0,51% abgeschlossen wurden vor ein paar Jahren. Die musst du jetzt zu 5% refinanzieren. Also da wäre die Schuldenthematik eine absolute Katastrophe. Also wir schon laufen halt in ein riesiges Schuldenthema. Und das ist halt auch eine der Auswirkungen, warum der DXY da so schwächelt. Mhm.
Wie ist es weiter? Also schwächelt er weiter?
Ich kann es wirklich nicht sagen. Es kommt wirklich darauf an, wie man versuchen will, dieser Schuldthematik entgegenzuwirken, und ich sehe halt keine Lösung. Also ich habe das wirklich viele Jahre durchgedacht. Ich meine, ich bin jetzt nicht der smarteste Mensch auf dem ganzen Planeten, aber ich habe mich wirklich viel mit dieser Thematik und Geld- und Schuldenthematik beschäftigt, und ich sehe einfach nicht, wie man es lösen kann. Ich habe keine Ahnung. Und dementsprechend sehe ich es auch nicht aufhören, und dementsprechend sehe ich es weitergehen, und dementsprechend sehe ich halt alle Fiat-Währungen weiter abkacken und Sachwerte steigen. Und,
ja. Aber wohin geht das Geld, das aus dem Dollar rausgeht?
Geldmarktfonds zum Beispiel.
Aber europäische?
Nein, ja, internationale. Staatsanleihen teilweise, weil du kriegst halt du hast dann eine Risk-Free-Rate von 5%. Ohne Risiko, ne?
Ja, das mittlerweile, ja, das war vor ein paar Jahren, hätte ich das auch noch so gesagt, mittlerweile sage ich das nicht mehr ohne Risiko.
Ja, genau, jetzt kann man langsam diskutieren, ist es wirklich risk-free? Ja. Aber das haben wir ja 2022 in der Staatsanleihen, ist ja wohl ein Risiko haben.
Natürlich.
Also, so ist es, ja. Und das sehe ich auch, wie du richtig sagst, sehe ich auch wieder auf uns zukommen. Ja. Ich sehe da wirklich einen Bond-Market-Crash auf uns zulaufen, der vielleicht auch in den Kinderschuhen steckt, aber ich sehe das sich zuspitzen, ne? Wenn die Schuldenthematik heftiger wird. Und der Bondmarkt sagt es ja mit den großen Staatsanleihen, mit den Amplituden der Yield, sagt er ja schon aus. Das ist Bullshit, was ihr da aufführt.
Ja, definitiv. Eine Richtung, wo das Geld hingehen könnte, ist Gold.
Ja.
Gold Weekly Inflows, ich soll es Höchststand, hast du mir mitgeteilt.
Jawohl. Ja. Die Weekly Inflows in den ETFs auf historischem Hoch.
War das übrigens eine coole Überleitung jetzt?
Ja, absolut.
Geil.
Absolut.
Ja, Entschuldigung, geht schon.
Gratuliere. Gold, geil wie immer, wir konsolidieren halt da bei den 3000, 2900, 2850 irgendwo mal dumm. Absolut gesund, absolut gut, um die Fahnenstange abzubauen, eine Seitwärtskonsolidierung. Also ich bin weiter stark bullish Gold, vor allem, weil ich eben nicht weiß, wie man die Schuldenthematik lösen soll. Und somit wird die Währung weiter abwerten, weil wir mehr Geld drucken müssen. Wir sehen es jetzt in Europa, dasselbe ist in Amerika. Wir brauchen mehr Geld, Krieg verschlingt noch mehr Geld. Und dementsprechend werden alle Fiat weiter abwerten, und das ist Bullish Gold.
Definitiv, ja. Also wir stehen jetzt momentan im Future bei 2914 Punkten. Also es wäre gesund auf 2800 runter. Das wäre auch, wo ich nochmal nachlegen würde, wahrscheinlich bei 2800. Definitiv spannend, ja.
Wenn man sich empirisch anschaut, dann kann man so nach einem ersten stärkeren Run, den wir jetzt gesehen haben, kann Gold sogar in der Spitze bis zu 30% konsolidieren. Das wäre nicht einmal das wäre abnormal. Es wäre natürlich viel, dann wären wir wieder auf 2000. Aber.
Also, charttechnisch wäre das katastrophal.
Ja, sicher. Wobei, du hast halt bei 2000 das Ausbruchslevel, das wäre schon eine extreme.
2100, ja, aber das wäre schon eine extreme Korrektur.
Natürlich wäre es extrem.
Das wäre.
Aber das könnte zum Beispiel in einem globalen Margin Call, wenn jetzt alles wirklich kollabieren sollte, dann wird auch Gold korrigieren.
Ja, natürlich.
Weil dann wird alles getriggert, dann wird alles zu Geld gemacht, um diese Margin Calls bedienen zu können. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir auf 2000 gehen und dann aber 2 Wochen später auf 5000 stehen.
Ja, ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Ich stehe an der Seitenlinie mit ein bisschen Cash.
Ja, ich bin auch sehr, sehr tief im Cash derzeit. Ja. Also ich mache so, wie Papa Buffett sagt.
Der Onkel Buffett ist nie so schlecht gefahren mit den Ideen. Ja.
Er hat halt oft eine lange Zeit Unrecht und da wird er halt dann oft falsch verstanden. Oder es wird ja, der alte Mann versteht den Markt nicht mehr. Ne? Aber er steht nicht umsonst. Also mit einem unglaublichen Renditen seit vielen Jahren an der Spitze. Auch wenn man jetzt nachsagt, dass er den Tech-Markt nicht versteht und nicht kann. Er ist noch immer einer der erfolgreichsten Investoren auf der ganzen Welt.
Und er bleibt halt bei dem, wo er sich auskennt. Ne? Also, dass du mich in dem Alter nicht mehr mit Technik und auseinandersetzen kannst und willst vielleicht.
Ja, die Apple.
Aber ja, definitiv.
Ja gut, aber Apple war 27% vom Berkshire.
Ja, eben,
da musst du irgendwann abbauen. Runter,
natürlich.
Bald hat er nur mehr Apple drin.
Ne? Ja, so ist es. Ja. Absolut, ja. Gut, GDP ist auch noch Thema. Da hast du eine schöne Statistik mitgebracht mit einem schönen Strich nach unten.
GDP Now, Atlanta. Fed GDP Now Forecast ist quasi die Vorhersage, wie sich das Wirtschaftswachstum in den USA entwickelt. Und da sind wir halt so ja knapp im Plus im Moment umgeschwommen in den USA oder eigentlich gar nicht so schlecht im Plus im Moment umgeschwommen. Und da hat es letzte Woche einen absoluten Deep Dive gegeben. Und zwar, ich weiß leider nicht von welchem Level, plus 2% oder so auf minus 3,5%, also so ein Strich nach unten ins Minus. Und es ist ja die ganze Zeit diskutiert worden, ob wir in die Rezession kommen in den USA oder nicht. Es gibt ein Soft Landing etc. Und ich habe immer gesagt, wenn die Yield Curve reinvertiert in den positiven Bereich, innerhalb der nächsten zwei Quartale haben wir eine Rezession. Und das ist natürlich wieder mal richtig. Also genau seit der Reinversion in den positiven Bereich sind jetzt zwei Quartale vergangen und wir haben den ersten negativen Forecast fürs GDP. Und ja, dementsprechend sind wir wieder am Point mit den Prognosen.
Ich trinke jetzt zukünftig 5 Bier, bevor du kommst. Und dann ist es der Geld, Bier, Podcast.
Okay.
Ja, nein, das war jetzt keine große Leistung, das vorauszusagen,
sag ich
jetzt
mal.
Aber
ja, ich bin trotzdem stolz. Ne?
Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, wann jetzt das in den Märkten. Bist du der Meinung, dass wir in einen Bärmarkt übergehen?
Ja.
Ja. Also ist das schon der Übergang?
Ja. Ja. Ich denke, dass wir da jetzt, ich denke auch nicht, dass wir ein neues Hoch machen. Ich denke, es klingt jetzt wirklich hardcore, aber ich denke, dass wir in den nächsten 10 Jahren kein neues Hoch machen im Index.
Das wäre eine lange Zeit, ja.
Das wäre ungefähr so eine Zeit zwischen 2008 und dem nächsten Hoch dann.
Ja. Kann durchaus sein. Wie gesagt, für mich fehlt für den totalen Übergang, muss nicht so kommen, aber so noch ein paar bullische Tage hintereinander mit geringem Volumen, wo noch einmal nach oben treiben wird, wo Retail noch mal reingelockt wird und dann das Abverkauf kommt.
Ich möchte mich auf diese 10 Jahre auch gar nicht versteifen. Ich rede immer von einer toten Dekade seit Corona. Das heißt, von mir sind es vielleicht noch 6 Jahre, die wir jetzt noch kein neues Hoch machen. Es wird darauf ankommen, wie extrem die Kerzen werden bei dem zweiten KI-Run, der kommen wird. Weil ich glaube, dass man da jetzt massiv abbauen mit minus 80-90% im Tech-Markt, so wie es damals 2000 war.
Sind wir schon dabei.
Ja.
Palantir.
SMCI, Palantir. Also, you name it. Sind ja die Dinge.
Wer hat's?
Ja, natürlich gut betroffen. SMCI habe ich genau am Top erwischt mit meinem Short bei einem RSI von 94 oder 97, wo ich gesagt habe, das ist ein Short-Signal. Ja. Auch da alles richtig gemacht und ich glaube halt, dass wir das breit im Markt sehen, auch bei Nvidia und im ganzen Tech-Markt. Und bis wir da wieder neue All-Time-Highs machen, das dauert, weil wir dann eine lange Bodenbildungsphase haben werden. Aber dann, dass die Spitzen umso stärker werden, wenn dann einmal die richtige KI-Automatisierung reinkommt.
Ja.
Das wird ein Bullenmarkt, den wir noch nie gesehen haben.
Ja, absolut. Wir haben ja heute privat drüber plaudert beim Café, dass wir schon als einzelne Personen extrem produktiver sind. Also das, was ich an einem Tag mittlerweile mache, hätte ich 2-3 Tage gebraucht vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch, definitiv.
Das, was du an einem Tag machst, mache ich in einem Monat.
Von mir? Ah, nein, so ist es nicht. Aber das ist definitiv was spannend ist. Und für mich ist halt das so der Palantir-Chart, wenn du dir den anschaust, ist halt, wir sind spannenderweise fast in den letzten 6 Tagen genau bei 80 viermal gedreht. Ja, und das sieht jetzt so für mich aus, so nochmal ein Bounce nach oben. Nochmal rein. Ja. Muss natürlich nicht sein, kann auch nach unten durchbrechen, keine Frage, aber es ist schon spannend, wenn du immer genau an derselben Stelle drehst, ja, dass da eben einfach für mich gar nicht Käufer da reinkommen, wahnsinnig viele, sondern einfach die Verkäufer aufhören zu verkaufen.
Ja.
Und das ist das, was da vielleicht durchaus spannend ist. Und so schauen viele AI-Charts aus und das könnte durchaus kommen. Also
es gibt auch gute Charts, die wirklich zeigen, wer investiert gerade. Und derzeit wird halt nur von Retail nachgekauft. Zumindest sehe ich das so in den Charts, die ich mir immer anschaue.
Ja.
Ich habe jetzt gerade keinen bei der Hand, aber ich sehe die Institutionellen nicht einkaufen oder nachkaufen.
Ist halt immer schwer zu sagen, aber
Ja. Ja, weil wenn ich mal die Insider-Verkäufe oder die Insider-Transaktionen der großen Technologiekonzerne anschaue, über die letzten zwei Quartale schon, da ist alles rot. Da ist keine einzige grüne Zeile über 6 Monate lang.
Ja.
Da kauft keine Sau. Also die stoßen alle ab.
Definitiv, ja. Muss man abwarten. Also meine Prediction ist es ja bis Jahresende, dass wir zwar auch in Microsoft, glaube ich, war meine Wette, Microsoft und was war das zweite? Ich glaube sogar Nvidia. Microsoft, Nvidia werden wir zwar auch Kursverluste sehen, aber sie werden weit höher sein, die Palantirs und Co. Oder Meta, kann sein, weiß ich nicht mehr. Weit höher sein als die von, also weit geringer sein als die von Palantir und den ganzen anderen C3 habe ich drin gehabt, was für mich eine absolute Schrottbude ist.
Ja, da haben wir ja überlegt über Fairtrade.
Ja, gut, schau dir das an. Ja. Also da habe ich auch schon recht im Prinzip.
Ja.
Also das ist ja, die sind ja fast schon am Tief seit langem. Ja. Also ja. Mal schauen. Also ich habe auch ein bisschen recht.
Du hast sehr oft recht.
Ein bisschen habe ich recht, ja. Und mit diesen schönen Worten von dir würde ich fast sagen, also hast du noch ein Thema?
Nein, also ich kann das gerne mit dem belasten. Das ist wirklich ein sehr schöner Schlusssatz. Wrappen up.
Jetzt darf er beim nächsten Mal auch wieder da sein.
Dann darf ich auch wieder recht haben.
Ja.
Sehr gut. Thomas, vielen lieben Dank. Tolle Insights wieder und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch. Danke an euch auch fürs Zuschauen, Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet, beziehungsweise ein Like, ein Abo am YouTube-Kanal da lasst und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.